Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewcastCast,
dein Fallout-Lore-Podcast.
Herzlich willkommen zu NewcastCast Episode 22. Wir sind in Staffel 3 und heute beschäftigen wir uns mit Megaton. Hallo Kelly.
Hallo.
Na, wie geht's dir?
Gut, gut soweit.
Schön. Ja, wir warten immer noch auf Gerrit. Der wird vielleicht im Laufe der Folge dazukommen. Aber wir dachten, wir starten mal, bevor wir wieder irgendwie unterbrochen werden oder so. Unsere Zeit ist kostbar. Und ich würde sagen, so gehen wir einfach mal direkt in die lieben News rein.
Alarmstufe News.
Ja. Und als kleine News haben wir den mehr oder weniger ein Re-Release einer neuen Fallout 4-Version, weil, wenn die Podcast-Folge rauskommt, müsste gestern Fallout 4 sein 10-jähriges Jubiläum feiern. Da freue ich mich
stark.
Auch
sehr. Ja, haben wir alle im Fallout Day-Stream von Bethesda schon den Teaser uns geben können. Und was bedeutet das eigentlich genau für uns, dass jetzt eine 10-Jahres-Edition von Fallout 4 rauskommt?
Ja, da gibt's dann in der neuen Version den Creation Club mit noch mal ein paar, also wenn man sich dann noch mal kauft, diese Jubiläumsversion, kriegt man nicht nur den Creation Club, sondern auch ein paar Mods dazu, so ein paar, ja, Skins. Ist ganz nice, aber muss jeder wissen, ob er das möchte. Und ich glaube, ob man es wirklich braucht, ist halt die Frage, aber halt auch dann die Paid Mods und dass Bethesda dann auch modern Geld in die Hand drückt, für sie Mods zu erstellen. Was ja eigentlich eine coole Idee ist.
Das finde ich auch. Ist wieder auf viel Gram getroffen, sag ich mal, diese Ankündigung. Kann ich auch irgendwie verstehen, ist auch irgendwie enttäuschend, so im Zuge des Fallout Days sowas rauszuhauen und nichts, was wirklich die Leute abholt und wonach sie gebettelt haben. Aber ja, ich sag mal, besser als nichts. Und wenn man viel Freude mit so einem Spiel hat, wenn dann die Modder auch direkt noch Kohle bekommen extra für so ein Spiel, was schon 10 Jahre auf dem Buckel hat, finde ich das eigentlich ganz, ist okay.
Ich hätte mir nur noch mehr Merch gewünscht zu New Vegas und Fallout 4. Das wäre noch
definitiv
cool
gewesen. Irgend so Special-Sachen im Bethesda Gear Shop. Da ja auch gerade bestellt, bin sehr, sehr begeistert von der T-Shirt-Qualität. Ich meine, für den Preis kann man es auch erwarten irgendwo, aber das ist definitiv nicht selbstverständlich. Da habe ich schon fürs gleiche Geld Merch irgendwo bestellt, der definitiv schlechter war. Also fand ich richtig, richtig cool. Habe mir Caps geholt von Nuka-Cola Quantum, was ich nicht mir nur hinstelle. Da denke ich mir dann immer so, boah, das ist natürlich dann auch echt eine Stange Geld für irgendwas, was nur in der Vitrine landet. Und ich nutze das ja wirklich für Wasteland Warfare als Marker und finde auch da qualitativ echt mega. Richtig stark. Habe mir hier noch so ein großes Mauspad geholt, was ich auch direkt als Würfelunterlage für Wasteland Warfare benutze. Also vielseitig einsetzbar und qualitativ bin ich da echt relativ begeistert. Und da hätte ich mir tatsächlich, was du schon sagst, auch ein bisschen mehr gewünscht zum 10-Jährigen.
Ja.
Ja, ja, dann können wir eigentlich auch direkt rübersteppen in die nächste Rubrik, würde ich sagen. Denn ihr wisst alle, wir haben immer noch das analoge Ödland für euch. Und ja.
Analoges Ödland.
Und auch da hat Kelly wieder den Hebel in der Hand. Was hast du da für uns?
Ja, ich habe mit den Leuten von Vault noch mal ein bisschen gesprochen. Wir hatten ja schon die Idee, dass ich meine kleine Ecke bekomme. Und jetzt wird die Ecke vielleicht doch ein bisschen größer als gedacht. Mal schauen.
Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal von mir dann. Das ist ja wirklich cool. Das ist ja mega nice, dass du tatsächlich dann auch quasi Teil von deren Stand wirst. Ne?
Ja, und uns mehr oder weniger unseren Podcast vertrittst, weil wir haben ja unsere Flagge da und die wird dann auch Teil dieser kleinen Ecke sein.
Ja, und dein Holzschild nicht vergessen.
Das ist der, ja, liebe Leander gemacht hat. Ja, ich muss auch mal gucken, wie ich das irgendwie befestigt bekomme, aber mal gucken. Vielleicht können mir die Leute von Vaults ja auch mal ein paar Tipps geben.
Ja, auf jeden. Also da geht bestimmt was. Finde ich richtig, richtig stark. Und du bist dann in Stuttgart dabei?
Ja.
Richtig, richtig
Stuttgart
cool.
Stuttgart wird richtig, super, richtig cool.
Super neidisch, wäre richtig gerne dabei.
Oh, da sind eigentlich so viele, die ich kenne. Da hat mir auch gerade wieder jemand geschrieben, hey, bist du da, können wir uns da treffen? Ich denke mir so, ja, kommt alle her. Kein Problem, wir kriegen das schon irgendwie hin. Es wird nur dann zack, 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 ein nach dem anderen sein.
Ja, aber es ist richtig, richtig geil. Ich schicke dir auf jeden Fall noch neue Aufkleber, dann hast du ein bisschen Vorrat dort. Das mache ich gleich heute Abend, gebe ich die Bestellung auf.
Ich bin ja eben so einer, ich drücke jedem, den ich treffe, hier Sticker, Sticker, Sticker. Fragt mich ruhig, Sticker verteilen, das habe ich mittlerweile drauf.
Richtig stark, finde ich richtig, richtig gut und ich bin auf die ganzen Fotos und dann auch die Erfahrungsberichte gespannt.
Werdet ihr dann hier hören.
Richtig gut. Finde ich richtig, richtig stark.
Genau. Ich glaube, dann können wir
rüberwatscheln. Ja, worum geht's heute eigentlich? Wir haben ja letztes Mal den Vault 101 besprochen und haben auch angeteasert, dass man da im Zuge der Tutorial-Story flüchtet und diesen Vault verlässt. Dann kommt man an so eine wunderschöne Aussichtsplattform, wie man sie von so Wahrzeichen kennt, ne? Besonders auch, wenn man in Amerika mal unterwegs war mit dem Auto, hat man ganz oft so kleine, ja, ich bin viel da durch Arizona gefahren und so, da hast du immer mal so kleine Goldgräberstädtchen am Highway oder kleine historische Tankstellen auf der historischen Route 66, hast du das ganz viel. Und hast doch oft so Aussichtsplattformen oder im Grand Canyon. Man kennt's aber auch aus Deutschland, der Nordostseekanal zum Beispiel hat sowas. Und sowas hast du auch, wenn du rauskommst aus dem Vault 101 und blickst in dem Zuge auf eine Ruinenstadt, ist erstmal natürlich nicht besonders einladend, aber was erwartet man, wenn man ins atomare Ödland hinausschreitet und man blickt auf die Ruinen von Springdale. Aber rechts von Springdale finden wir Megaton, eine aufstrebende kleine Zivilisation, die sich da gegründet hat. Und wo es jetzt so ein bisschen klingelt wegen dem Begriff Megatonnen. Klar, das Ganze ist natürlich an dem TNT-Äquivalent zur Bemessung von Sprengstoff angelegt, denn es gibt Megatonnenbomben, es gibt Kilotonnenbomben und das bezieht sich dann auf atomare Bomben, auf radioaktive Bomben, genau. Und diese Stadt ist nicht nur zufällig oder weil es ja im Atomkrieg quasi daraus entstanden ist, so benannt, nein, diese Stadt ist in einem Krater angelegt, der durch eine nicht detonierte, ja, wahrscheinlich Megatonnenbombe entstanden ist. Obwohl Megatonnenbomben schon relativ heftig sind, wenn man sich überlegt, dass die Hiroshima oder, nee, ich glaube, die Hiroshima-Bombe hatte gerade mal 15 Kilotonnen, wenn ich mich nicht irre.
Da fragst du was.
Ja, also die Hiroshima-Bombe, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, hat eine Sprengkraft von circa 15 Kilotonnen. Und die hat eine ganze Stadt also verstrahlt und das Zentrum vernichtet. Und die, ich glaube, die heftigste getestete Atombombe hatte 50 Megatonnen. Also, wenn man sich überlegt, eine Kilotonne, deswegen nimmt man dieses TNT-Äquivalent, sind circa 1000 Tonnen TNT. So. Und eine Tonne TNT ist nicht im Gewicht eine Tonne sozusagen, sondern die Maßeinheit Tonne, wie so ein Schubmeter Holz oder sowas. Und wenn man sich überlegt, 1000 Tonnen TNT sind eine Kilotonne. Die Hiroshima-Bombe hatte 15 Kilotonnen. Das heißt, das sind 15.000 Tonnen TNT von der Sprengkraft her. Und eine Megatonne sind 1000 Kilotonnen. Also das ist wirklich crazy. Also eine Megatonne ist schon wirklich richtig, richtig krank. Also deswegen glaube ich eher, dass das eine Kilotonnenbombe, diese strategischen Atomsprengköpfe sind eher Kilotonnenbomben. Korrigier mich, wenn ich das falsch sehe, aber eine strategische Bombe ist ja dafür da, Ziele zu vernichten und wirklich gezielt eingesetzt zu werden. Ich meine, wenn wir uns im Megatonnenbereich bewegen, ist das ja schon wirklich einfach Vernichtungsschlag, ne?
Oh ja, das wäre richtig, richtig übel. Aber gut, wir wissen halt auch nicht, wie viel jetzt in der... Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand weiß, wie viel in der Bombe drin ist. Wird ja auch vermutet, dass es ja keine chinesische Bombe ist.
Ja, genau. Es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, in welchem Teil das ist, aber irgendwo liegt ja noch so eine Bombe rum und da ist ja auch so ein Vault-Tec-artiges Logo drauf, ne?
Suspicious.
Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall crazy, crazy. Ja, aber danach ist die Stadt auf jeden Fall benannt und sie liegt sehr nah an Vault 101, wie schon gesagt. Man sieht diese Stadt, wenn man rauskommt. Und da beginnt auch deine Suche nach dem eigenen Vater auch schon, weil da ist er auf jeden Fall schon mehrfach durchgekommen. Nicht nur, als er damals mit dir als Baby zu Vault 101 aufgebrochen ist, sondern auch bei seiner Flucht aus dem Vault hat er wieder eine Rast in Megaton eingelegt. Die Stadt hat 42 Einwohner, 28 davon sind benannt, 10 unbenannte Siedler und 4 Children of Atom, die diese Bombe anbeten, und ist damit in Fallout 3 die zweitgrößte Stadt. Man muss, das hat auch Tom vom Fallout Lorecast schon öfters gesagt und wir hatten das Thema, glaube ich, auch schon, man muss immer das Ganze in der Dimension sehen, ne? Auch Diamond City in Fallout 4 ist natürlich eine Megastadt, hat aber, wenn man die Einwohner zählt, ist das popelig. Man muss aber immer den Scale des Spiels auch sehen, ne? Wenn das Ganze mal verfilmt wird und wie diese Orte, sag ich mal, in der Filmversion besuchen, ist das wahrscheinlich sehr viel größer. So, das muss man immer...
mehr Leute sein. Wenn man jetzt denkt, also Megaton vergleiche ich auch ein bisschen mit Philly, also das, was man ja in der Serie sieht, das kommt vom Stil her so ein bisschen in die Nähe und da ist ja auch richtig viel Getummel. Ich habe da jetzt auch nicht die Menschen gezählt, die man da sieht, aber...
sind auch nicht so viele, also so eine kleine Siedlung nehme ich denen schon ab, aber ich sag mal 42 Einwohner, ja, ich glaube, wenn man merkt, in so einer Postapokalypse, okay, da ist so ein Ballungszentrum, da funktioniert Handel irgendwie, da gibt's Sicherheit, da gibt's Zivilisation. Das wird ziemlich schnell viel, viel mehr als 42 Einwohner. Das würde sich halt rapide vergrößern, ne? Wenn man sich auch überlegt, wie gastfreundlich die da in Megaton sind. Die Mentalität ist ja schon sehr, sehr offen und ich glaube, da würden sich sehr schnell sehr viele Menschen niederlassen. Weil das ja auch nicht so eine typische Raider-Stadt ist, wo hier so der Sozialdarwinismus einfach komplett durchgetrieben wird, sondern da ist ja wirklich Leben und Leben lassen und da sind ja viele ja auch hilfsbereite und freundliche Menschen da, ne?
Ja, da trifft und man ja auch viele von.
Gründer dieser Stadt sind im Prinzip Menschen, die von Vault 101 abgelehnt wurden. Und natürlich die Kinder des Atoms, die Children of Atom, die diese Bombe anbeten. Und da unten in diesem verstrahlten Pfützchen stehen, die Bombe anbeten. Da kann man auch Geld spenden, da kriegt man Karma für. Also, verstrahlte Leute auf vielerlei Ebene auf jeden Fall, die eine Atombombe anbeten.
Sehr schön.
Ja, willst du so ein bisschen Gerrits Part übernehmen und ein bisschen was über den Aufbau erzählen?
Ja, klar.
Gib's dann gern an mich rüber, wenn du möchtest. Oder ich grätsch damit rein, du kannst ja da durchleiten und ich gebe immer meinen Senf dazu.
Ja, so wie wir es halt immer machen, ne? Ja, also wenn man dann an die Stadt rankommt, dann... Die Stadt ist natürlich, die ist komplett einmal ummauert mit so Wellblechen und auch einem alten Flugzeug.
Flugzeugteile drin, ne?
Genau, deswegen... habe ich auch erwähnt, dass es vielleicht keine chinesische Bombe ist, die da unten drin liegt, sondern vielleicht eine amerikanische, die nicht geschafft hat, zu seinem Ziel zu kommen. Weil es kann sein, dass das ein amerikanisches Flugzeug ist, das da halt mit der Bombe abgestürzt ist.
Ah, ja, das macht natürlich Sinn. Aber ich finde so dieses aus Flugzeugteilen sich sein Vorbauen oder seine Siedlung, das ist ja auch so eine Idee, die sich quasi durch komplett Fallout zieht, ne? Ich meine, wir sehen das in Junktown in Fallout 1 ja schon. wo wirklich Flugzeugteile verwendet werden, um die Stadtmauern zu bauen. Wir sehen es in Megatonnen wieder. Und ja, was du schon meintest, in Philly haben wir dieses Passagierflugzeug, was da auch so der Eyecatcher ist quasi, wenn man sich die Stadt anguckt, ne?
Mega schön. Was ich jetzt auch mal gehen, sehen wir so eine richtige schöne Stadt aus Zügen oder sowas, also Zugwaggons, das wäre auch nice.
Ja, bietet sich ja auch total an, ne? Also gibt's ja auch tatsächlich so Hotels in alten Zügen in unserer Welt, sag ich mal, weil das ja auch einfach cool ist, ne? Meine Frau arbeitet ja auch mal in so einem sozialpädagogischen Zirkus und da so diese Zirkuswagen zum Beispiel erinnern ja auch so ein bisschen an Zugwaggons. Und das ist ja wirklich wohnlich auch, ne? Das kann man sich ja wirklich schick machen.
Ja. Und wenn man dann halt näher an die Stadt rankommt, dann erwartet einen der Deputy Welt, der ist ein Protektron. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das war, aber auf jeden Fall lässt er dich in die Stadt hinein, weil du ja kein Raider oder sowas bist. Das ist auch, finde ich, auch sehr imposant, weil dann auch diese Tore so aufgehen, so mechanisch.
Das ja, war voll. Schon, also wie das sich auch öffnet, ne? Wie so eine Blume quasi, ne?
Ja, richtig, richtig schön gemacht. Ja, und dann kommen wir auch zum ersten Punkt der Verteidigung mit den ganzen, mit der Mauer, dem Deputy. Ich habe lustigerweise den Heckenschützen nie wahrgenommen. Die haben auch einen Schützen, den Stockholm. Ich glaube, ich habe ihn einfach nur nicht wahrgenommen. Ich glaube, ich bin immer an ihm vorbeigelaufen, habe ihn einfach nicht
ist
gesehen.
Ist ja auch, wie sehr man dann so eine Siedlung auch wirklich ausreizt lore-mäßig und sich da alles reinzieht. Ne? Ich sag mal, am Anfang will man ja auch was erleben und geht ja auch eher in die Questlinie direkt rein. Oder ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es oft so, dass ich dann erstmal so, ja gut, beschäftige mich erstmal mit der Main-Quest, vor allen Dingen beim ersten Durchlauf. Und dann lässt man vieles auch erstmal am Rand liegen, oder?
Ich quatsch mit jedem. Ich versuche jeden zu finden, mit dem man quatschen kann und quatsch mit dem. Ach, du willst hier, dass ich dir Blumen bringe? Ich bringe dir Blumen.
Ja, ich bin so, am Anfang von so einem Spiel bin ich schon immer so, dass ich sehr an die Main Quest mich ranhänge und dann so im Laufe des Spiels, wenn man so ein bisschen merkt, okay, man kommt ein bisschen alleine klar, hat schon geile Waffen, ein bisschen gelevelt und so, dann fange ich an, mich mit Nebenquests zu beschäftigen, so, ne? Oder ich merke, okay, die Mainquest ist viel zu schwer, ich muss erstmal Nebenquests machen. Und da bietet sich ja auch in Megaton einfach viel an, so, ne?
Oh ja, da gibt's viel. Aber was noch zur Verteidigung zu sagen ist, wir haben auch einen weiteren Deputy, den habe ich auch irgendwie ein bisschen nicht mitbekommen, den Deputy Steel, das ist Mr. Gutsy, aber einfach wahrscheinlich, weil ich nicht viel im Waffenhaus war, weil ich ja auch die Stadt nicht irgendwie ausrauben wollte.
Ja, das ist, ich glaube, wenn du deine eigene Unterkunft bekommst, dann wirst du da aktiv hingeschickt. Da habe ich den auch erst wahrgenommen.
Ja, stimmt. Ich glaube, da war was. Genau. Die Häuser sind so ein bisschen um die Atombombe rumgebaut. Bisschen Level-ringartig.
Ja, so an den Kraterwänden quasi so hoch, ne?
Genau.
Erinnert genau, mich auch so ein bisschen an Diamond City tatsächlich vom Aufbau.
Ja, schon so ein bisschen.
Du hast weil du so stufenartig nach oben gehst. Ne, ja.
Geht das so nach außen weg. Aber so sind viele Städte aufgebaut, dass halt in der Mitte so einen Platz hast, wo sich alles trifft. Da ist auch
Marktplatz,
hier in der Stadt
etc., ja.
sowas wie das Restaurant von des Bus Lanterns, die Kirche der Kinder, das Atom, die Klinik. Das ist alles so unten in der Mitte. Also die Plätze, wo man sich trifft, sind auch relativ zentral. Ich glaube, Moriarty's Bar ist weiter oben.
Mhm, genau.
Aber ja, das ist dann so die Ausnahme. Und es ist alles so zentral.
Total. Aber es ist schön so ringartig, so aufgebaut. Finde ich schon sehr eigen. Mich hat das auch damals an Gothic 1 erinnert, das alte Lager. Wenn man da reingeht, das ist ja auch rund. Und dass du in der Mitte diese Burg und außenrum hast du die ganzen Händler, den Schmied und sowas. Und dieses Runde, dass man so hoch geht und dann so in diesen Trichter rein, daran hat mich das auch stark erinnert. Ich weiß nicht, wie sehr du im Gothic-Universum bist.
Das sind lustigerweise, ich habe viele Videospiele reingespielt, aber Gothic war bis jetzt keine davon.
Gothic ist herrlich, würde ich auch gerne mal streamen. Das ist auch so ein Spiel, was ich im Schlaf beherrsche. Das ist so ein bisschen neben Fallout und Resident Evil von den älteren Teilen her ist das so, es ist Gothic so eine Reihe, die ich so nebenbei wegspielen kann, auf jeden Fall.
Bei Resident Evil bin ich bei dir, auf jeden Fall. Oder freue ich mich auch in der, wenn ich in Stuttgart bin, da haben wir wahrscheinlich wieder einen riesen Resident Evil Stand.
Geil, ja, stark. Da kommt ja auch jetzt einfach wahnsinnig viel mit Resident Evil Requiem. Total cool.
Oh Mann, mega, ja. Aber gut, zurück zur Stadt. Wenn man dann nach oben geht, hat man halt noch den Lagerraum, der ist noch wichtig. Das Gemeinschaftshaus, die Wasseraufbereitungsanlage, die wird auch noch wichtig im Spiel. Mhm. Und dann halt, wie schon gesagt, Moriarty Saloon. Der ist dann im Prinzip deine erste Anlaufstelle. Ich glaube, da wirst du auch vom... Ich glaube, wenn du reingehst, kommt der Sheriff direkt auf dich zu, drückt dir die Quest in die Hand, die Atombombe zu entschärfen und schickt dich dann zum Moriarty Salon, weil der weiß eventuell, wo dein Vater ist.
Genau. Und das Erste in Moriartys Saloon ist ja auch, dass Mr. Burke dich direkt anspricht und dir sagt, hier, du sollst die Bombe aktivieren und die Stadt in die Luft jagen. Also der Sheriff sagt dir im Prinzip, du sollst sie entschärfen und Mr. Burke, sehr zwielichtige Person, sagt dir, komm, spreng die Stadt, das ist ein Makel im Ödland.
Ja, obwohl eigentlich die Stadt, wenn man sie näher kennt, eigentlich schon ganz cool ist. Also, was ich halt auch noch, weil man, wenn man nämlich die Stadt rettet, kriegt man nämlich auch sein eigenes Haus, ist dann auch Teil der Stadt. Und was ich halt auch noch interessant.
Ja.
Ja, also nur so, was ich einen interessanten Fakt fand, weil ich, der lauft mich immer ein bisschen in der Stadt. Also ich habe dann nachgelesen, dass östlich eher so die Wohnungen sind und westlich eher so die Geschäfte. Also wenn ihr ein bisschen Hilfe braucht zum Orientieren, vielleicht hilft euch das. Ich muss noch gucken, ob mir das hilft.
Ja, also am Anfang ist eigentlich immer sinnig, gleich sich rechts zu halten. Und dann rennt man quasi wie so spiralförmig an der Außenwand Innenseite hoch und grast die ganzen Bereiche ab, die man so... braucht. Also man hat die Wasseraufbereitungsstation, da kann man auch direkt die Quest kriegen, wenn man ein bisschen reparieren kann. Die ganzen undichten Wasserrohre zu fixen, wenn man das gemacht hat, sagt einem der Eigentümer hier, ich brauche immer Stahlschrott, wenn du irgendwie Scrap Metal hast, liefer das hier ab, ich gebe dir Caps. Dann hast du diesen Repair Shop, da kriegst du dann ja von Moira die Aufgabe, den Survival Guide mit ihr zusammen zu erstellen. Dafür musst du halt mega viele Aufgaben erledigen. Ist total gut, um am Anfang so ein bisschen XP zu sammeln. Und die nächste Station ist auch direkt der Saloon. Also wenn du rechts einfach hochläufst, dann nimmst du eigentlich alles mit, was erstmal questmäßig relevant ist.
Ja, das ist auch sehr, sehr, sehr nice. Was ich auch noch, weil wir hatten auch noch mal die Nachdiskussion zu unserem letzten Folge mit der Frage, ja, wie sind wir denn überhaupt in den Vault 101 reingekommen, wenn die doch komplett isoliert leben? Und ja, tun sie, aber ja, auch nicht. Also es gab auch schon Expeditionen in die Außenwelt und da findet man dann auch Holologs zu, dass es da ein Expeditionsteam gab, die dann sogar Botschafter in Megaton hatten. Genau. Und das halt im Prinzip, wenn wir dann in den Vault kommen als Baby, dann kommt der Vater von Amanda. Wie heißt sie nochmal, deine Freundin?
Amata, glaube ich. Ja.
Amata, genau. Amatas Vater macht dann halt die Vault komplett dicht, nachdem du da drin bist. Genau. Und die haben auch schon gut Raider-Banden abgewehrt in Megaton. Also da findet man auch ein Holog zu, dass sie sehr sicher sind als Siedlung. Sehr gut geschützt sind.
Ja, weil wir haben ja in Springdale zum Beispiel gibt es ein altes Schulgebäude. Es gibt wenig intakte Gebäude da noch. Und da haust zum Beispiel so eine Raider-Gruppe, die auch ja mal versucht haben, einen Tunnel in den Wall zu graben.
Auch geile Aktion.
Finde ich auch richtig, richtig sinnvoll. Sind daran gescheitert, aber finde ich ganz witzig. Die hausen da halt immer noch. Und ganz lustig. Und die haben versucht, Megaton zu überfallen, ne?
Genau, um an Ressourcen zu kommen und weiterzugraben. Aber es hat halt alles nicht so funktioniert.
Geile Leute. Und man hat zum Beispiel, was ich ganz witzigen Sidefact finde, du findest außerhalb von Megaton so einen hohlen Stein, wo du so ein bisschen Vorräte findest. Und in Fallout 4, witzigerweise, gibt es an so einem Friedhof ein ähnliches Versteck, so ein Capstash und so, mit allen möglichen Sachen drin. Und da ist eine Notiz drinne von S gerichtet an E. Also du hast keine Namen dazu. Man müsste jetzt natürlich echt in der Lore wühlen, um rauszufinden, vielleicht ist ja mit S Sarah gemeint. Die war ja die Expeditionsführerin. Ah nee, Anne war das. Ja, siehst du, habe ich mich auch schon wieder getäuscht. Da steht auf so einem Zettel, ich habe dich leider in Megatonnen verpasst, deswegen jetzt hier. Das finde ich ganz, ganz lustig. Dass das doch so einen kleinen Bezug zu Fallout 3 gibt. Obwohl ja, die Taten des Lone Wanderers aus Fallout 3, da kommen wir dazu, wenn wir die Lore dann tatsächlich besprechen, zur Hauptquestlinie. Die Taten sind ja wirklich bahnbrechend fürs Wasteland im Prinzip, ne? Also wenn man das Ende von Fallout 3 so abschließt, auf einem guten Ende, sag ich mal, oder auch auf einem bösen Ende, ist ja egal. Trotzdem ist das ja total einschneidend für die Fallout-Lore im Prinzip, was da passiert. Und das wird halt in Fallout 4 einfach ignoriert, ne?
Ja, obwohl die schon sehr viel anteasern in Fallout 3, was in Fallout 4. Also sie haben viel Bezüge zueinander schon. Aber ich glaube,
Fallout 3 bezieht sich viel auf Fallout 4, aber Fallout 4 nimmt ja überhaupt keinen Bezug auf die Hauptquestlinie von Fallout 3.
Ich glaube, das ist halt Absicht, um halt zu sagen, ja, deine das halt nicht so festzulinken. Es wäre halt cool gewesen, wenn man sagt, okay, wir versuchen irgendwie die Spielstände zu linken, um rauszukriegen, welches Ende du gemacht hast. Das wäre natürlich auch eine coole Idee.
Ja.
Manche Spiele machen das ja.
Aber oder vielleicht so ein Fingerzeig, so. Ja, es gibt Leute, die haben große Visionen und wollen was verändern, wie damals in Washington, aber dann vielleicht so ein bisschen dieses Ende entkräften, um zu sagen, so ja, die Idee war da, viel zu verändern, aber am Ende ist es dann aus ungenannten Gründen doch nichts geworden. Sowas könnte man ja machen, weißt du, um einfach so ein bisschen den Link herzustellen. Muss ja nicht gleich den Mass Effect-Weg gehen, aber ja. Naja.
Ich glaube, die wollen einfach nur, dass du halt dir wirklich entscheiden kannst, welches Ende du machst, dass sie halt kein Ende festlegen. Das war ja auch immer so ihr Ding, kein Ende festzulegen. Aber mal gucken, die Serie wird das jetzt wahrscheinlich ändern.
Das denke ich auch. Und ich meine, auch in den Spielen wurden ja immer mal gewisse Aktionen aus den Vorgängerteilen dann doch Kanon erklärt, ne? Zum Beispiel, dass der World Dweller aus Fallout 1 männlich ist, dass der in Teil 2 dann Kind gezeugt hat und solche Sachen sind ja so Dinge, okay, da wurde ja dann doch gewisse Handlungsstränge ja dann doch in Stein gemeißelt, ne?
Ja, so hier und da passiert das mal. Aber ich kann schon verstehen, warum sie sagen, okay, wir gehen jetzt nicht darauf ein, einfach um Fallout 3 nicht das Ende zu entkräften.
Nee,
aber gar nicht drauf einzugehen, ist halt natürlich auch irgendwie.
Genau. So ein kleiner Fingerzeig. Einfach, man muss ja gar nicht sagen, wie es ausgegangen ist. Man kann ja einfach sagen, Mensch, es gab Leute, die haben ans Gute geglaubt und wollten hier was verändern, wie damals in Washington. Mehr braucht man ja gar nicht zu sagen. Dann weiß man ja nicht, wie hat er sich entschieden oder so. Man nimmt ja nur Bezug auf das Project Purity im Prinzip. Und schon, aber ja. Schade, ist wie es ist. Fallout 4 trotzdem ein schönes Spiel. Sowas finde ich immer ein bisschen schade, weil ich freue mich immer extrem über so Querverweise, die nur Leute schnallen, die auch tatsächlich die Vorgängerspiele gespielt haben. Ja, wir haben ja auch schon über den Saloon gesprochen. Das ist ja so die erste Anlaufstelle. Da finde ich eigentlich, gibt es auch so ein paar Sachen, die ich eigentlich auch ganz witzig finde. Der Barkeeper ist ein Ghoul zum Beispiel.
Stimmt.
Hat so ein bisschen die Ausstrahlung von einem vollgeschissenen Wildleder-Mokassin, finde ich. Der Typ ist einfach so, der ist super unsympathisch, aber wenn man so ein bisschen freundlich mit ihm ist, trotzdem, dann gibt er einem sogar 10% Rabatt auf seine Waren und gibt einem schon mal so ein bisschen so einen Hint, dass der Vater schon mal da war. Dann haben wir da neben Mr. Burke, der natürlich, entweder kann man den einfach so als Randnotiz direkt an den Sheriff melden oder man lässt sich drauf ein und aktiviert die Bombe. Ist da auch noch Nova? Das ist eine anscheinend festangestellte Prostituierte in diesem Saloon. Also der Eigentümer Mr. Moriarty, der ist nicht nur schanklizenzloser Barbesitzer, sondern auch noch Zuhälter offensichtlich. Und Nova, die kann man sich mit einem Zimmer direkt dazu mieten. Und ja, Mr. Moriarty ist ja da der Eigentümer und der hilft einem auch weiter, wenn man für ihn eine Quest erledigt. Nämlich eine ehemalige Prostituierte hat ihn bestohlen, mutmaßlich, und hat sich in Springdale abgesetzt. Und wenn man das dann klärt auf die eine oder andere Weise, dann gibt er einem auch direkt Tipps und sagt einem, wo der Vater als nächstes hingegangen ist. Das finde ich ganz spannend. Ja, aber wollen wir mal ein bisschen mehr über die Bombe reden?
Lass uns über die Bombe reden.
Der Namensgeber dieser Stadt, und deswegen habe ich auch gerade noch mal zu Mr. Burke rübergeschwenkt. Man kommt rein und der Sheriff sagt zu einem, der liebe Lucas Sims sagt, hier, wir haben hier diese Bombe. Und damit startet man auch das Quest, die Kraft des Atoms. Und der Sheriff sagt, bitte, bitte entschärf die. Wenn man genug Sprengstofffähigkeiten hat, dann kann man das auch direkt machen. Man kann aber auch erstmal ins Saloon gehen und dann kommt halt Mr. Burke und sagt zu dir, hier, spreng das Ding und aktivier das. Und ja, das kann man machen. Da gibt's dann Junkie, Leo, und wenn man das Drogenproblem löst, bekommt man von den Mantats und die unterstützen einen, wenn man die Werte jetzt noch nicht so hochgeskillt hat durch sein Anfangsbild. Man ist ja zu dem Zeitpunkt, sag ich mal, maximal 1-2 Level aufgestiegen. Oder man hat direkt so geskillt, weil man wusste, was man im Megaton zu tun hat bei einem zweiten oder dritten Durchlauf. Wenn man das Ding entschärft hat, dann kriegt man direkt eine eigene Bude. Man kann aber auch, wenn man das noch nicht kann, von den Attributen her, kann man Burke auch einfach verpfeifen an den Sheriff. Dann geht der Sheriff mit dir zusammen zum Saloon, will Burke rausschmeißen. Kleine Spoilerwarnung, 21, 22. Wenn man rausgeht, erschießt Mr. Burke den Sheriff. Und ja, man tötet dann am besten Mr. Burke, sonst haut der nämlich ab. Und dann kommt der Sohn vom Sheriff zu einem und sagt halt so, ey, ja, mein Vater hat voll an dich geglaubt, bla bla bla, und dann kriegst du die Bude trotzdem, ne?
Ja. Yep.
Was ich ganz geil finde, ich habe gerade so einen Durchgang gestartet mit Bombe sprengen, wirklich böser, böser Durchlauf, den ich da mache. Und das ist auf jeden Fall cool, weil das Spiel von Anfang an in eine ganz andere Richtung lenkt. Ne? Man geht in Bereiche, die ich normalerweise erst relativ endgame-nah erkundet habe, weil das halt fernab der Main-Questlinie sich befindet. Denn Mr. Burke sagt einem, ja, hier, spreng das Ding. Das ist ein zwielichtiger Typ, aber das ist ja das Schöne beim Fallout-Spiel, man kann auch einfach mal zwielichtige Wege gehen. Und ja, wenn man das macht und genug Sprengstofffähigkeiten hat, dann aktiviert man halt die Bombe und dann trifft man sich mit Mr. Burke im Tenpenny Tower. Das ist so ein, ja, war vor dem Krieg so eine Art Ferienresort für Superreiche. So ein mit Mauern befestigter Tower quasi, wo Mr. Tenpenny, so ein reicher Engländer, versucht, so Vorkriegsflair zu erhalten und lädt da seine ganzen reichen Kumpels ein, ist extrem gegen Ghule und alles Abnormale und den stört halt Megaton einfach als, ja, das versaut ihm den Ausblick sozusagen und deswegen hat er Mr. Burke beauftragt, sich darum zu kümmern. Und ja, man zündet dann die Bombe per Fernzünder, hatte noch eine ziemlich coole Animation, wie am Horizont, sag ich mal, ein Atompilz hochgeht. Und ja, man hat damit Megaton vernichtet.
Und trifft immer mal auf. Verloren.
Ja, gut, aber wenn man den Weg geht, dann weiß man, glaube ich, worauf man sich einlässt. Und danach tauchen auch immer Megaton-Flüchtlinge auf, die meist nur mit Messern bewaffnet sind. Crazy ist, Moira Brown überlebt das Ganze und wenn man sich das Quest mit dem Wasteland Survival Guide nicht vorher schon geholt hat bei ihr, sondern sie erstmal ignoriert hat, dann die Stadt sprengt, dann zurückgeht, kriegt man den Quest trotzdem. Dann hast du halt die super verstrahlte Ghoul Moira und du kannst trotzdem den Wasteland Survival Guide mit ihr zusammenstellen. Und auf den Wasteland Survival Guide, den kann man ja sogar in New Vegas finden, also da wird ja die Connection zwischen den beiden Spielen auch hergestellt. Das finde ich ziemlich cool.
Oh, witzig.
Weil meines Wissens wurden ja New Vegas und Fallout 3 auch teilweise parallel gemacht. Die sind auch relativ dicht aufeinander erschienen. Und deswegen finde ich es mega cool, dass es trotzdem Connections zwischen diesen beiden Spielen gibt, ne?
Richtig cool. Ich mein Lieblings-Easter Egg ist von dem, wenn du die Bombe sprengst, ist, dass du den Kopf vom Sheriff findest, der immer noch sagt, die Bombe ist sicher.
Ja, der Protektor, ne?
Was der Deputy oder der Protektor? Ich weiß es nicht. Also das andere wäre auf jeden Fall makaber.
Ja, es ist nicht Lucas Sims auf jeden Fall.
Dann ist es der Protektor, der dir sagt, ja, die Bombe ist noch sicher.
Wenn man trotzdem alles so an Loot aus der Stadt rausholen will, dann sollte man, bevor man die sprengt, da wirklich Leute töten, Schlösser knacken, weil da ist relativ viel weg, wenn du das Ding gesprengt hast, ne?
Ja klar, du hast dann gerade alles vaporisiert in der Atomexplosion.
Ja. Ich habe ja die andere Methode schon erwähnt, dass man Burke verpfeift. Und man kann das trotzdem, glaube ich, noch sprengen. Also es gibt, man kann so diese ganzen verschiedenen Lösungswege so ein bisschen miteinander verknüpfen tatsächlich. Und was ich spannend finde, dass man in der japanischen Version des Spiels die Bombe nicht zünden kann. Das wusste ich gar nicht. Das weiß ich erst durch dein Skript tatsächlich.
Ja, das fand ich auch, als ich das gelesen habe, dachte ich, das muss als Easter Egg auf jeden Fall mit rein.
Ja, das aber ist ja gut, auch
es ergibt ja auch Sinn.
Ne? Es ergibt mega Sinn. Das ist genauso sinnig, wie das gewisse Parts aus Wolfenstein in Deutschland früher rausgeschnitten waren. Es gibt einfach Dinge, die sind dann historisch zu begründen. Und das ist aus einem gewissen Blickwinkel auf jeden Fall auch in Ordnung so, ne?
Ein bisschen taktvoll einfach.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen die Quests. Sollte auch eigentlich Gerrit machen. Da haben wir jetzt vieles, glaube ich, schon besprochen, oder?
Guck gerade drüber. Die Wasserflicken haben wir. Du kannst Miki noch Wasser geben. Dafür kriegst du gutes Karma. Es gibt immer mal Leute, denen du halt frisches Wasser geben kannst. Und kannst damit Karma farmen. Den Survival Guide. Ah ja, Blutsverwandtschaft haben wir noch nicht besprochen. Das ist eine Quest von Lucy West. Crazy Quest. Gab es auch im Salon.
Mhm.
Und die wird dann auch relativ wild, wenn ich mich entsinne. Die schickt dich dann auf jeden Fall zu ihrer Familie. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir jetzt darauf eingehen wollen oder halt irgendwann später, wenn wir da in die Nähe kommen.
Können wir auch später mal machen. Ist auf jeden Fall witzig. Was ich halt crazy finde, ich habe die Quests immer so nebenbei gemacht und habe die nicht so richtig verstanden. Habe mir jetzt im Zuge dieser Folge mal den optimalen Lösungsweg für diese Quest durchgelesen. Und wer zur Hölle levelt denn am Anfang Medizin auf 90 hoch, um da den bestmöglichen Outcome zu bekommen? Medizin ist so ein Attribut bei Fallout, was ich komplett außer Acht lasse.
Ach, stimmt, wo du den einen kannst ja irgendwie heilen, ne? Oder irgendwie sowas.
Du kannst die Leichen untersuchen, die du später findest. Und umso mehr Medizin du hast, umso mehr Sachen fallen dir an den Leichen auf. Das geht ja auch um Vampirmale an den Hälsen und sowas. Und wenn du Medizin 90 hast, glaube ich, machst du das Optimale und dann checkst du auch sofort, wo die nächsten Hinweise für dieses Quest versteckt sind. Dann musst du nicht lange suchen, so. Nice. Aber Medizin 90, ich meine, steigerst du Medizin großartig bei Fallout?
Damit die Stimpacks mehr Wirkung haben, ja.
Das ist wirklich so ein Attribut, weil ich komplett außen vor lasse.
Ich lasse Veilchen dafür liegen. Also.
Bartha, oder was?
Ja, ich weiß nicht, was auf Englisch ist, aber wahrscheinlich.
Ja, wird es wahrscheinlich sein. Ja, das habe ich bei Fallout 1 tatsächlich immer relativ hoch gemacht, weil man da ja am Anfang auch dann noch krasse Geldprobleme hat. Aber dann Fallout 2 habe ich, glaube ich, auch dann gedacht, ey, warum soll ich Bartha denn so viel steigern? Man hat ja am Ende so viel Kohle.
Es gibt so manche Sachen. Am Anfang
einen kleinen Push, aber das war's dann auch, ne?
Gibt so Sachen, die sind halt einfach, sind nett zu haben, machen mal Rollenspieltechnik echt Sinn, aber.
Ja, ja.
Ja.
Aber vor allen Dingen in den ersten beiden Fallout-Spielen ist es ja auch so, dass du dich auch noch krass verskillen kannst, ne? Und dann einfach in so Sackgassen rennst im Spiel, wo du einfach nicht weiterkommst, weil du zu schlecht bist in gewissen Attributen. Deswegen macht das da schon Sinn, sich vielleicht auch mal das ein oder andere Tutorial durchzulesen.
Ja, sollte ich vielleicht auch, bevor wir starten, mal machen. Ich habe mich auf jeden Fall bei New Vegas beim ersten Mal durchspielen, also beim Tutorial durchspielen verskillt, habe ich kurz danach gemerkt.
Ich find's bei New Vegas halt auch krass, wie schnell man vergeigt, Wild Wasteland auszuwählen, weil das halt also ein Perk am Anfang ist, ne? Und das checkst du am Anfang eigentlich nicht. Das ist eigentlich sowas, was du dir erst beim zweiten Durchgang oder so, weil du dann merkst so oder gelesen hast, was das bringt. Ich habe das früher nie genommen, weil ich nicht so verstanden habe, was das soll.
Das wilde Ödland ist eigentlich so nutzlos, aber
ja, aber viele von den weirden Perks am Anfang, ne? Auch Bloody Mess zum Beispiel ist ja auch ein Perk, braucht kein Mensch.
Ja, ist auch
ist halt witzig, nicht. Ne? Aber
ja.
So.
Obwohl, explodieren die nicht und machen die dann Schaden den Nebenstehenden?
Das ist was du erst in Big MT bekommst, glaube ich.
Ah.
Das ist deine durch Energiewaffen explodieren deine Ziele und machen Flächenschaden gegen alles, was drumherum steht, glaube ich. Das ist sehr cool.
Das auf jeden Fall.
Außer die stehen direkt vor dir und du schießt sie ab, weil dann kriegst du den Schaden.
Das ist nicht so cool.
Nee.
Das ist ja genauso, wenn du mit einem Fatman irgendwo draufschießt und zu nah dran stehst. Das sollte man
oder
auch
der nicht machen. Der heiligen Handgranate. Das ist auch sehr schmerzhaft. Ja, wenn man das nicht weiß, was da passiert und das Ding, wow. Oh. Aber dafür ist Wild Wasteland ja da. Ja, ich glaube, abschließend können wir noch mal sagen, man hat später in dem Spiel, wir wollen gar nicht weiter auf Project Purity eingehen, aber man hat später das Ding, dass man Siedlungen mit sauberem Wasser beliefern kann. Und dieses saubere Wasser, was nach Megaton kommt, wird keinesfalls getrunken. Nein, das wird als Weihwasser verbraucht durch die Children of Atom.
Auch so verrückt. Nehmt doch euer fucking verstrahltes Wasser. Warum müsst ihr jetzt das reine Wasser nehmen?
Ja, genau. Haben gemerkt, dass es doch nicht so gut ist. Und wenn man in dem einen Download-Content ist das so auch, dass die Children of Atom nachher dieses Schulgebäude oder was da in Springdale besiedeln, glaube ich, ne? Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber irgendwie so ist das, dass sie sich da auch triffst du immer mal auf so Kulte der Children of Atom, finde ich eigentlich ganz witzig.
Lustig. Was ich auch cool finde, was ich auch eigentlich nur gemerkt habe, weil ich, glaube ich, irgendwas kaufen wollte, ist, ich hatte die Quest mit den Androiden, wo du dann Androiden suchen musst. Ich weiß nicht, ob das in der deutschen Synchro irgendwie anders ist, weil Fallout 4 heißen sie ja dann Synths.
Synths heißen sie in Fallout 3 noch nicht.
Genau.
Und da ist das, glaube ich, von der Lore auch noch so ein bisschen anders, aber ich finde es total geil, dass die das anteasern. So, weil in Fallout 3 nimmt man das so als Nebenquest wahr. Als es jetzt bei meinem Durchlauf kam, die auch irgendwann. Das geht ja darum, dass du da irgendwie diesen verlorenen Roboter suchst, glaube ich. Genau. Und umso mehr du in Richtung deines Quests kommst, kommen dann irgendwann so Leute, die sagen, lass das mal, sag mal, du hast den gefunden und geh dem nicht weiter auf die Spur und wie sind die und die. Und das nimmst du ja so als Nebending wahr. Und in Fallout 4 ist das ja eine essentielle Rolle in der Main-Lore.
Ja, du kriegst die Railroad angeteasert auch.
Ja, finde ich richtig geil.
Was ich halt, warum ich das erwähnt habe, ist, weil ich bin dann nach Megaton gegangen, um halt im Supply Shop was zu kriegen und ich konnte ja auf einmal Fragen stellen zu dem Androiden. Ich war so, oh cool, ich krieg hier Infos.
Ja.
Und sie vom Supply Shop kann dir nicht so viel darüber sagen, aber der Doc kann dir helfen mit der Quest.
Das ist
weil
wirklich nice.
Der Androide hat sich ja verändern lassen, damit er anders aussieht.
Mhm. Das ist schon abgefahren.
Das war schon cool. Wir hatten noch einen Punkt hatte ich noch. Achso, ja, wenn du den Protektron am Eingang, wenn der zerstört wird, kommt der Mr. Gutsy, also der Deputy Steel, nach draußen. Aber das müssen sie irgendwann aus dem Spiel genommen haben. Was ich irgendwie schade finde, weil ich fand, cool,
Ist der. Ja, ich finde das aber generell geil, ne? Ich weiß noch, jetzt bei meinem Durchgang, den ich jetzt gerade gestartet habe, um so ein bisschen noch mal so ein bisschen zu checken, okay, dass ich nichts durcheinander bekomme, spiele ich die Parts, die wir besprechen, noch mal vorher so ein bisschen an. Und da war es so, ich kam auch das erste Mal wieder raus aus Megaton und dann hat gerade der Deputy da draußen so eine Raider-Gruppe abgewehrt und die richtig, richtig zerfetzt. Und das finde ich mega geil. Das macht so eine krasse Immersion, ne? Du kommst da raus und dann wehrt gerade der Protektor da die Raider ab und ballert die nieder, die du natürlich auch direkt looten kannst. Dadurch hatte ich gleich ein ziemlich cooles Outfit, ohne was dafür getan zu haben. Und hab da die Stadt in die Luft gejagt, aber was man so macht.
Ja, also ich finde das cool, dass die da halt so viele Fraktionen auch gegeneinander kämpfen lassen. Du kannst da einfach dabei stehen, warten, bis bis ein paar Leute tot sind und dann looten.
Vor allen Dingen am Anfang, wenn du echt noch super schlecht bist, ist es echt ziemlich geil. Du hast noch ein bisschen Trivia für uns, ne?
Ich glaube, wir haben schon die Trivia durch.
Meinst du? Wir haben den ausgehöhlten Felsen habe ich besprochen. Ja, ja. Hast du recht.
So,
bei sehr gutem Karma erhält man immer Geschenke von den Einwohnern.
Genau, das ist auch cool. Also immer süß, schön im Megaton bleiben und immer schön gutes Karma sammeln.
Ja, kriegst immer mal Wasser und so. Das finde ich auch nice. Ja, voll gut. Wort der Woche, das Community-Wort ist bombastisch. Gerne als Hashtag unter überall, egal wo ihr das kommentiert. Gerne auch bei uns auf Discord. Bombastisch ist nice. Dann wissen wir alle, dass wir die Folge gehört haben. Und was auch bombastisch ist, dass ich heute Abend, wir haben jetzt Dienstag, ist ja eigentlich New Vegas auf Twitch, und ich werde heute Abend einfach mal einen Durchgang Fallout 3 starten und mich möglichst ekelhaft verhalten und versuchen, innerhalb meiner Streaming-Zeit noch Megaton in die Luft zu jagen und hoffen, dass dieses Spiel nicht allzu oft crasht. Ich spiele es auf Windows 11, da kriegst du Fallout 3 nur mit einem Mod zum Laufen. Das ist furchtbar und ich habe echt schon ein paar Crashes von dem Spiel gehabt. Aber ich werde heute Abend, wenn nichts dazwischen kommt, auf jeden Fall Fallout 3 spielen und das live auf Twitch streamen. Kommt gerne rein. Link zu unserem Twitch findet ihr in den Shownotes. Auf unserem Linktree, da funktioniert jetzt endlich auch wieder alles. Kommt auf unseren Discord, das ist super geil, macht richtig Spaß. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Schön, Kelly, dass wir hier so einen schönen Abend miteinander verbracht haben.
Immer gerne.
Hoffe, dir jetzt auch Spaß gemacht. Ich freue mich schon drauf, wenn du Fallout 1 und 2 streamst.
Oh ja, voll. Fallout 1 läuft zumindest. Da hatte ich auch schon ein bisschen Angst, dass ich was machen muss, aber mein PC, es ist ja auch ein altes Spiel. New Vegas ist ja auch gelaufen. Also,
ja, aber manchmal sind es auch gerade ja die alten Spiele, die einfach diese Kompatibilitätsprobleme haben, ne?
Ja, es ist eine. Auf Steam gibt es irgendwie eine Re-Release-Version von 2014, die habe ich, und die scheint zu funktionieren.
Das ist sehr gut. Ja, dann danke für diese bombastische Show. Und wir sehen uns auf Twitch, wir hören uns, schreiben uns auf dem Discord, und Kelly, wir beide sehen uns dann nächste Woche, wenn wir über was sprechen. Was ist nächste Woche eigentlich dran?
Gott, wir müssten jetzt Richtung Galaxy News Radio gehen.
Ist das so? Gehen wir schon so weit hoch?
Müsste schon das nächste sein, tatsächlich, weil ich glaube.
Ah, Super Duper Market, Metro und Galaxy News Radio ist unsere nächste Folge. Ja, Super Duper Market, wie richtig gut. Das wäre ja eigentlich der Anlass, dass ich endlich meinen Super-Duper-Market für Wasteland Warfare anfange zu bauen. Eieiei, da habe ich auch viele Projekte. Das wir haben diese normal. Woche Samstag, spielen wir auch noch Wasteland Warfare. Vielleicht streamen wir das irgendwo. Vielleicht auf dem Discord, das ist ein bisschen gechillter, da muss man nicht auf so viel achten. Aber Twitch wäre natürlich auch schön. Naja, haltet die Augen offen, wir machen auf jeden Fall ein bisschen was. Instagram sind wir auch am Start. Kommt aber überall vorbei. Folgt uns, das macht uns sehr, sehr froh. Schreibt uns, das macht uns sehr, sehr froh. Und dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.
Und habt eine gute Woche.
Ciao.
Ciao.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist Newcastle, dein Fallout-Lore-Podcast.